Marktwirtschaft oder Kapitalismus und das ist eine Gesellschaftsform. Nein, die Gesellschaftsform, die wir brauchen, ist Demokratie. Und darin können wir uns überlegen, wie wir unsere Wirtschaft organisieren. Aber die Regeln müssen demokratisch sein. Haben wir das nicht, so wie heute, können wir Profit über Menschen stellen, auch über Menschenleben und Profit über den Planeten stellen. Und genau das ist ja das Problem an der Europäischen Union.
Herzlich willkommen bei Wer jetzt, einem Podcast von Demokratie 21. Mein Name ist Philipp Weritz. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Wie können wir Europa von Grund auf neu denken? Mit Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Startups und vielen mehr. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Ich sitze heute hier mit der Daniela Platsch. Daniela, herzlich willkommen.
Hallo Philipp.
Du bist Ökonomin, beschäftigst dich mit den Themen Globalisierung, Strukturwandel, Organisationskultur. Du bist politische Geschäftsführerin von der österreichischen Partei Der Wandel und trittst jetzt hinter Yannis Varoufakis auf Platz 2 der Liste DiEM25 zu den Europawahlen an. Warum braucht es eine linke Partei für Europawahlen?
Es braucht vor allem Menschen, die Partei ergreifen für die Demokratie. Und Demokratie in Europa, DiEM25, ist ein großes transnationales Demokratieprojekt.
Was bedeutet das, ein transnationales Demokratieprojekt?
Warum brauchen wir das? Wenn wir über Europa nachdenken und wenn wir uns überlegen, in welcher Demokratie wir leben wollen, welche Kriterien erfüllt werden müssen, dass wir überhaupt sagen können, unserem Spiegelbild, ja, Europa ist eine Demokratie, dann kommen wir sehr schnell drauf, dass das heute in Europa nicht demokratisch zugeht.
Woran machst du das fest?
Demokratie hat ja ein sehr einfaches Versprechen im Kern und das heißt, ein Mensch, eine Stimme. Das würde bedeuten, dass jeder von uns das gleiche Recht auf Mitsprache hat, wenn wir über die Zukunft entscheiden. Ein Bankchef zum Beispiel sollte dann das gleiche Stimmrecht haben wie die Person, die in der Nacht sein Büro putzt. Ist das die Demokratie, in der wir leben?
Nein.
Genau. Und das ist auch schon die Antwort. Das ist die Antwort, was das Problem ist und worauf wir hinarbeiten müssen. Ich glaube, wir müssen darauf hinarbeiten, dass wir Europa wieder zu einem Kontinent machen, wieder oder auch neu zu einem Kontinent machen, in dem Menschen sich gemeinsam ausmachen, in welcher Zukunft sie leben wollen.
Warum macht sie das transnational? Fangen wir mal da an.
Warum transnational? Wenn wir schauen, welche Fragen wir heute als europäischer Kontinent oder als Welt zu beantworten haben, sind das alles Fragen, die transnational sind. Klimawandel, Digitalisierung, globale Migration, Verteilungsgerechtigkeit weltweit. Das sind alles Fragen, die uns gemeinsam betreffen, unabhängig davon, wo wir leben, wo wir geboren sind, welche Staatsbürgerschaft wir haben.
Hör nicht an der deutschen oder österreichischen Grenze auf.
Wenn wir ganz praktisch, wenn VW in Deutschland bei den Abgaswerten bedrückt, dann atmen wir ja auch die Stickoxide in ganz Europa, weil überall VWs herumfahren. Wenn wir wie in der Finanzkrise die Situation haben, dass deutsche Politiker und die Lobbyarmeen hinter ihnen entscheiden, dass wir Banken retten, dann zahlen auch alle Europäerinnen die Rechnung. Und wenn wir, wie zum Beispiel die FPÖ in Deutschland oder die CSU in Bayern, wenn diese Leute gegen Flüchtlinge hetzen, wenn sie versuchen, unseren Kontinent zu spalten, haben wir ja auch alle gemeinsam die Verantwortung, dagegen aufzustehen und ihren Ideen ein aufgeklärtes, humanistisches, europäisches Bild entgegenzusetzen. Deshalb transnational. Wir haben die gleichen Herausforderungen und wir können sie auch nicht lösen, indem wir das einfach nur in unseren kleinen Nationalstaaten machen, sondern da müssen wir einfach gemeinsame Lösungen finden.
Transnational heißt für die Wahl was konkret?
Das heißt für die Wahl ganz konkret, dass die M25 in 8 verschiedenen Ländern antritt mit einem Programm. Es gibt einen New Deal für Europa, den wir vorschlagen. Und es heißt aber auch, dass wir transeuropäische Listen haben. Beispiel Deutschland. In Deutschland sind Menschen aus 7 Ländern auf einer gemeinsamen Liste. Wir haben zum Beispiel Yannis Varoufakis als Griechen auf der deutschen Liste auf Platz Nummer 1. Ich kandidiere als Auslandsdeutsche auf der Wahlliste, die in Wien lebt. Mhm. Platz Nummer 3 ist Rajko Horvat, ein Kroate. Und erst auf Platz Nummer 4 haben wir Bianca Pretorius, die sich selber auch als quasi erste biodeutsche Kartoffel deklariert hat vor kurzem. Das heißt, wir haben Menschen aus ganz Europa auf der Liste. Wir haben auch Deutsche, die in Griechenland kandidieren, Polinnen, die in Frankreich kandidieren und so weiter.
Warum kandidieren in Deutschland?
Ich würde nicht sagen, dass Deutschland ein spezieller Fokus ist, weil wir eben als transnationale Liste versuchen, in möglichst vielen Ländern in Europa anzutreten. Deutschland hat vielleicht einen symbolisch starken Charakter, weil auch Yannis Varoufakis als Grieche dort antritt und da eine gemeinsame Geschichte besteht. In Deutschland ist uns die Aussage vor allem wichtig, gerade aufgrund der Griechenland-Krise, dass wir eben nicht daran glauben, dass das Problem in Europa je ist zwischen den Deutschen und den Griechen, zwischen Franzosen und Rumänen. Das Problem in Europa ist, dass die Menschen auseinanderdividiert werden nach Nationalitäten, obwohl sie in Wirklichkeit alle die gleichen Perspektive auf Europa haben. Und die wirklichen Leute, die das Problem darstellen, sind die Politiker und die Reichen in Europa, die Gesetze ohne Mitsprache der Bevölkerung schreiben, die Reichtum von unten nach oben verteilen und so unsere Gesellschaft spalten und Angst verbreiten vor sozialem Abstieg.
Das heißt, du hast auch schon kurz das Programm angerissen. Steuergerechtigkeit, Umverteilung, worum geht es noch circa?
Nachdem du alle wichtigsten Sachen gesagt hast. Bei uns ist der Name Programm. Ich bin davon überzeugt, die Aufgabe unserer Generation heißt Demokratie in Europa. Was Europa braucht, ist eine große Demokratiebewegung. Und da quasi in diesem Demokratie-Thema steckt sehr viel drin. Einerseits natürlich Transparenzthemen. Da geht es darum, dass wir in Europa im Grunde nicht im geringsten wissen, wie politische Entscheidungen getroffen werden, welche Argumente ausschlaggebend sind. Die Politik in Europa ist nicht rechenschaftspflichtig aktuell der Bevölkerung gegenüber. Das sind Dinge, die wir klären wollen. Ein anderes Thema ist natürlich Verteilungsgerechtigkeit. Da geht es auch darum, dass Demokratie Ressourcen braucht, um in Zukunft investieren zu können überhaupt. Und wir sehen in Europa sehr klar, dass quasi während die Bevölkerung ihren Beitrag leistet, große Konzerne es auf alle Kosten vermeiden, in Europa Steuern zu zahlen.
Ein bekanntes Thema.
Genau, so ein bekanntes Thema. Das ist quasi aber auch ein demokratisches Thema. Es ist ja nicht nur ein finanzielles Thema, es ist auch eine Frage der Demokratie. Und als drittes Thema würde ich jetzt sagen, ist der Green New Deal. Wir wissen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, um den Klimawandel so weit zu beschränken, dass wir auf einem weiterhin lebensfähigen Planeten leben werden. Und um da eine große Kehrtwende zu schaffen, einen grünen Wandel, brauchen wir massive Investitionen in erneuerbare Technologien, in unsere Infrastruktur. Wir müssen schauen, wie Menschen Arbeitsplätze haben in Zukunft. Was ist mit den Leuten, die umgeschult werden müssen, weil sie zum Beispiel in alten Industriesektoren keinen Job mehr haben?
Wie sieht denn Wahlkampf aus? Wie macht man als Österreicherin in Deutschland Wahlkampf?
Wahrscheinlich so, wie die meisten Leute Wahlkampf machen. Wir sind sehr viel unterwegs. Es geht ja auch nicht nur um mich, sondern wir sind eine riesige Bewegung in ganz Europa, auch in Deutschland, wo Menschen an sehr vielen verschiedenen Orten parallel aktiv sind. Ich versuche, möglichst viel in Deutschland zu sein an Orten, wo Gesprächssituationen stattfinden, also bei öffentlichen Veranstaltungen. Ja. Gerne auch bei Bürgerforen, wo es zu einem Austausch kommt.
Wie siehst du denn Yannis Varoufakis auf Platz 1? Also wie gehst du damit um, dass das eine One-Man-Show ist?
Naja, ich glaube, hätte Yannis Varoufakis die M25 nicht gegründet vor ein paar Jahren, hätte sich diese Bewegung für mehr Demokratie in Europa nie so formieren können. Also es braucht quasi immer auch Initiatoren.
Ein Zugpferd.
Aber ich glaube einfach auch Leute, die den ersten Funken geben, damit sich überhaupt eine Bewegung formieren kann. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen als ehemaliger griechischer Finanzminister und auch von dem, was wir alle beobachten konnten, sein Umgang damit, wie er mit dem Establishment umgegangen ist, aber auch wie er versucht hat, danach für Transparenz zu sorgen, was er in Brüssel erlebt hat. Und, glaube ich, das Rückgrat, dass er auch diese politische Position wieder hergegeben hat, als er gesehen hat, so möchte er gar nicht Politik machen, machen ihn für mich zu einem der glaubwürdigsten Politiker in ganz Europa, wenn es um demokratische Fragen geht. Deshalb bin ich auch froh, dass er das macht. Gleichzeitig ist natürlich der ganze Aufruf von DiEM25, lasst uns Europa demokratisieren, nicht umsetzbar, wenn er alleine bleibt.
Ein bisschen eine Imbalance sozusagen.
Ich glaube nicht, dass es eine Imbalance ist. Er hat einen Aufruf gestartet und dem sind sehr viele Menschen gefolgt. Unter anderem
auch du.
Ich und auch der Wandel als Partei. Demokratie ist nie eine individuelle Sache.
Stimme ich dir zu.
Da geht es um kollektives Handeln. Gleichzeitig bin ich froh, dass es Yannis auch in unserem Wahlkampf gibt, weil so wie unsere Medien funktionieren, so wie Politik heute funktioniert, ist es gut, Leute zu haben, die sich sehr gut ausdrücken können, die einfach klar sagen können, um was es geht und die auch die notwendige Aufmerksamkeit dafür bekommen.
Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie.
Genau, so ist es. Und ich finde es aber auch, für das, was es ist, bin ich froh, dass Yannis Varoufakis an der Spitze unserer Wahlliste steht.
Wie bist du auf Platz 2 gekommen? Ist er auf dich zugegangen? Hast du gesagt, ich würde gerne mitmachen?
Das ist, glaube ich, eine sehr österreichische Frage, dass man immer denkt, die Parteichefs machen sich alles miteinander aus. Ich glaube, tatsächlich ist es ja auch in Österreich so. Fantastischerweise ist es bei DiEM25 und Demokratie in Europa ganz anders. Ich bin von Menschen angesprochen worden aus der deutschen Partei Demokratie in Bewegung, die auch Teil dieses Bündnisses ist in Deutschland, die an uns herangetreten sind, gesagt haben, dass sie eben ein transnationales Wahlprojekt starten, gemeinsam mit DiEM25, und dass sie offen einladen, dass Menschen aus anderen europäischen Ländern auf ihrer Liste kandidieren. Sie haben sich den Wandel ausgesucht in Österreich. Es zum Beispiel in Polen sind Leute von RASEM, der Partei in Polen, auf der Liste. Ich habe mich dann beworben auf die Liste und es gab tatsächlich ein Online-Voting, wo alle DiEM25-Mitglieder in ganz Europa mit abstimmen konnten. Es gab keinen weiteren Vorstandsfilter, wie wir das aus Österreich kennen. Und so bin ich dann erst auf Platz 3 und aufgrund der Quotierung der Liste auf Platz 2 gelandet.
Also auch sehr demokratisch der ganze Vorgang.
Tatsächlich. Und für österreichische Verhältnisse immer wieder überraschend.
Unvorstellbar. Ist das ehrenamtlich? Habt ihr Finanzierung?
Wie funktioniert es mit der Finanzierung? Wir haben genau 0 Euro als Wahlkampfbudget. Alles, was wir drucken wollen, wenn wir Videos drehen wollen, jede Reise, die wir haben, müssen wir selber finanzieren.
Aus eigener Tasche?
Aus eigener Tasche. Wir haben das Glück, dass sehr viele Leute in Deutschland, die bei dem Projekt mitarbeiten, selber spenden, weil sie sehen, dass wir Geld brauchen. Und wir finanzieren es uns selbst. Also wenn ich nach Deutschland fahre, zahle ich mir auch meine Reisen selber. Aber das ist, glaube ich, auch, das ist für Leute, die für Demokratie arbeiten, außerhalb der etablierten Politik, ist das Alltag. Menschen, die in etablierten Parteien arbeiten, haben oft das Gefühl, dass sie zu wenig Geld haben. Oder dass quasi sie, wenn sie noch mehr Geld hätten, könnten sie noch mehr machen. Ich glaube, diese Menschen haben nicht die geringste Vorstellung, was es heißt, wenn alle Menschen in ihrer Freizeit und ohne Budget arbeiten. Aber gleichzeitig, trotz der Härte, die wir da natürlich haben, schweißt das natürlich auch zusammen.
Seid ihr nicht gut im Fundraisen oder warum habt ihr kein Wahlkampfbudget? Gerade mit so großen Namen dahinter? Oder betreibt ihr kein Fundraising? Sagt, sie wollen ganz bewusst auf Wahlkampfspenden verzichten, weil damit kommen auch immer Abhängigkeiten?
Wir fundraisen für spezifische Projekte. Also wenn wir zum Beispiel Plakate in einem Ort drucken wollen, dann fundraisen wir für diese Plakate vor Ort. In Deutschland hat es aber auch technische Gründe. Man kann zum Beispiel nicht aus dem Ausland spenden. Oder die M25 bekommt zum Beispiel Spenden. Die können aber nicht an das Wahlprojekt weitergeleitet werden.
Also auch viel Rechtliches
dahinter. Ja, genau, da ist sehr viel rechtliche Beschränkung auch dahinter. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, über den wenig Leute nachdenken, wenn man hört, dass Parteien antreten. Ich glaube, jeder geht immer davon aus, dass jeder, der auf einem Wahlzettel steht, automatisch an irgendeinem Geldtrog sitzt und das nur für Geld tut. Dem ist ja nicht so.
Auch für Geld.
Genau, aber dem ist ja nicht so.
Das ist ein Argument, das ich auch schon von der europäischen Partei Volt gehört habe. Die sind auch paneuropäisch angetreten und haben aber dann die Schwierigkeit gehabt, zum Beispiel in Italien gesammeltes Geld nach Österreich zu überweisen. Das ist ja rechtlich nicht möglich. Das ist tatsächlich ein Argument, dem man europäisch begegnen könnte.
Wenn man wollte. Wenn der politische Wille da wäre, ja.
Also liegt es daran oder liegt es daran, dass paneuropäische Parteien so ein neues Konzept sind?
Ich glaube, wenn der politische Wille der etablierten Partei da wäre, wäre das morgen möglich. Die Frage dahinter ist ja trotzdem, warum machen das Menschen trotzdem ohne Geld? Natürlich wissen wir, dass wir ohne Geld auf eine gewisse Art immer unprofessionell agieren müssen, weil wir keine Büros haben, weil wir uns bestimmte Dinge nicht leisten können. Gleichzeitig sind wir aber die Menschen, die einfordern, dass Demokratie unabhängig von Geld funktionieren muss. Zukünftig.
Zukünftig.
Und wenn wir das so wollen, können wir nicht warten, bis jemand anders das für uns erkämpft. Also wenn wir das wollen, müssen wir auch dafür eintreten. Und ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Menschen, die weltweit für bestimmte Rechte kämpfen, haben wir es ja immer noch sehr gut. Also ich möchte jetzt das auch nicht zu groß reden, wie schwer es ist, ohne Geldwahl zu kämpfen, weil ich weiß, dass wir nicht so viel riskieren wie viele andere Menschen auf der Welt. Dass in Europa wir im Vergleich zu anderen Ländern und anderen Konflikten jetzt noch eigentlich die Pflicht haben, was zu tun, weil es ja eben noch einfacher ist als woanders.
Was treibt dich an? Warum tust du dir das an?
Ich glaube einfach, dass ich aufgrund meiner persönlichen Geschichte erfahren habe, dass es keinen Sinn macht, sich über Dinge zu beschweren, wenn man nicht bereit ist, auch etwas zu tun, damit sich's ändert. Ich bin jetzt vielleicht nicht die Person, die als erstes ganz vorne stehen möchte und eine neue Revolution einleiten will, aber ich verstehe, dass auch mein Beitrag wichtig ist. Und ich glaube, ich habe leider diese Haltung, dass, naja, irgendwer muss es dann auch tun und deshalb bin ich da.
Das ist ja gar nicht leider, sondern sehr pragmatisch.
Ich würde nicht sagen, dass es pragmatisch ist. Ich glaube, dass die Leute, die sich bei DiEM25 und Demokratie in Europa oder überhaupt in Europa für mehr Demokratie, für eine progressive Politik engagieren, in nicht etablierten Parteien, Bewegungen, das sind Leute, in denen etwas brennt und die wirklich etwas wollen, sonst würden sie es nicht tun.
Das tut sich, glaube ich, kaum jemand freiwillig an.
Genau. Und ich glaube, wenn man mal spürt, so wegen, man muss es, also wir müssen eigentlich was ändern, gibt es auch keinen Weg mehr, sich dann zurückzulehnen und zu sagen, na, ich hoffe, das macht wer. So einfach.
Du bist ja 2014 schon mit einem Parteienbündnis angetreten zur Wahl mit KPÖ und den Piraten und dem Wandel. Was hast du denn aus dieser Zusammenarbeit gelernt?
Uns als Wandel ist Demokratie wichtig und Verteilungsgerechtigkeit. Wir suchen nach Menschen, Organisationen, ganz egal, die mit uns gemeinsam für diese Ziele arbeiten. Wir wollen Demokratie und dafür wollen wir Leute suchen, mit denen wir uns gemeinsam organisieren können, neue Perspektiven finden können und auch diese demokratischen Debatten führen können. bei der Europawahl 2014 haben wir das Bündnis Europa Anders initiiert mit der KPÖ und der Piratenpartei. Und zu dem Zeitpunkt war es uns einfach wichtig zu zeigen, dass Menschen, egal wie sehr sie sich als speziell, besonders und komplett anders als alle anderen empfinden, dass sie trotzdem mit Leuten gemeinsam arbeiten können, die in die gleiche Richtung schauen. Ich glaube, 2014, das kann ich so sagen, hat weder die KPÖ noch die Piratenpartei gedacht, dass sie gemeinsam in einem Bündnis sein könnten. Und es gibt ja natürlich auch sehr große Unterschiede zwischen den beiden.
Absolut, ich wollte gerade fragen, wie einigt man sich da auf eine ideologische Linie?
Genau, und ich glaube, das ist das, was mir einfach auch demokratisch sehr wichtig ist, ist, man einigt sich, indem man sagt, okay, wir haben sehr viel auch fundamentale Unterschiede vielleicht in unseren Positionen, aber wie können wir überhaupt mal einen Konsens herstellen bei den Themen, wo wir ähnliche Interessen haben?
Sonst gäbe es ja gar kein Bündnis.
Genau. Wie schaffen wir das? Und das war die große Aufgabenstellung für uns als Wandel bei der Europawahl 2014. Wir haben das dann auch geschafft mit einem unabhängigen Spitzenkandidaten, Martin Ehrenhauser, der vorher schon im Europäischen Parlament war. Ich weiß, Europa Anders hat es nicht ins Europäische Parlament geschafft. Wir hatten 2,1% der Stimmen. Aber gleichzeitig ist es immer noch das beste Wahlergebnis einer progressiven Bewegung links der SPÖ seit der Mondlandung.
Und was hat dich politisiert? Was hat dich in Richtung Politik getrieben?
Ich glaube, die Politisierung von Menschen ist immer eine sehr persönliche Frage und eine Frage, die auf die individuelle Erfahrung abzielt. Bei mir ist es so, ich bin in Österreich geboren, in Deutschland aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus der Slowakei und ich habe einen großen Teil meiner Familie auch noch immer in der Slowakei. Das heißt, ich bin tatsächlich europäisch aufgewachsen in einer Familie, die über drei Länder verstreut war. Und zu dem Zeitpunkt, als ich geboren war, war nur ein Teil meiner Familie in der EU. Also der deutsche Teil war in der EU. Weder die Slowakei noch Österreich waren EU-Mitgliedsländer. Und trotzdem waren wir eine europäische Familie. Ich glaube, die Erfahrung von Familien, die über verschiedene Lebensrealitäten hinweg zusammenleben müssen, prägt sehr deutlich. Also es war eine sehr starke finanzielle Bandbreite, in der meine Familie gelebt hat. Also wir hatten, deutsche Mittelschicht bis hin zu wirklich einer armen slowakischen Bauersfamilie. Auch politisch ist meine Familie sehr divers. Also von meinem Onkel in Österreich, der Gewerkschafter ist oder war und ein SPÖ-Wähler, hin zu einem Teil meiner Familie, die für die Nazis im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass wir trotz all dieser Unterschiede trotzdem eine Familie waren, hat mich sehr geprägt. Es hat mich einerseits geprägt, indem ich gemerkt habe, dass nicht der Pass zählt, welcher Mensch man ist. Nicht der Pass sagt, bin ich Europäerin oder nicht, sondern dass das, was zählt, ist, in welchen Systemen Menschen leben und welche Rechte und Pflichten sie darin haben. Besonders wichtiger Punkt für mich da war immer schon, dass egal, ob ein Teil meiner Familie in der Sowjetunion gelebt hat oder im freien Deutschland, all diese Systeme sind menschengemacht. Mhm. Und was menschengemacht ist, kann auch von Menschen verändert werden.
Weil du gerade die Systeme ansprichst. Wenn du dir ein Gesetz auf Europaebene wünschen könntest, was wäre das?
Ich würde mir tatsächlich ein Demokratiepaket wünschen. Und das ist auch das, für was ich in Europa kämpfen möchte. Wo es einerseits um die Transparenz von Politik geht und andererseits um die Beitragspflichten, wie zum Beispiel Steuerpflichten von Konzernen. Mhm. Und bei Transparenz ist mir wichtig zu sagen, dass wir in Europa endlich anfangen müssen, eine Politik zu betreiben, wo Menschen sich erklären und ihre Argumente erklären. Wenn du den Brexit verfolgt hast in den letzten Jahren.
Ja, schwierig zu verfehlen.
Was wir von Europa wissen und von der europäischen Position und den europäischen Verhandlungen, wissen wir, weil vor den Ratsgipfeln gibt es einen roten Teppich, wo Staatschefs uns in zwei Sätzen einen kurzen Impuls geben. Dann sitzen Journalisten 8 Stunden vor der Tür und am Ende bekommen wir eine kurze Zusammenfassung.
Wieder zwei Sätze.
Was sagt Europa? Und das muss aufhören. Wenn sich der Europäische Rat trifft, und das wäre das Gesetz, was ich am meisten wünsche, ist, dass wir einen Livestream haben und zuhören können.
Das wäre wirklich sehr transparent, ja.
Es heißt jetzt nicht, dass Menschen nicht trotzdem Gespräche außerhalb der live gestreamten Orte führen. Und man kann auch sagen, dass in wirklich Ausnahmesituationen der Stream nicht live gesendet wird, sondern in einem Monat später veröffentlicht wird. Aber wir haben natürlich das Recht darauf, zu wissen, warum welche Entscheidungen in Europa getroffen werden.
Dann würde ich gerne zum letzten großen Block kommen. Mit dem Ganzen, was du jetzt angesprochen hast, wie können wir Europa von Grund auf neu denken?
Wenn wir Europa neu denken wollen, sollten wir uns einfach mal jeder für uns in der Früh vor den Spiegel stellen und sagen, Europa ist ein großes Friedensprojekt. Europa ist die größte Demokratie der Welt. Europa hat alles richtig gemacht. Und in Europa herrscht Wohlstand. Und bei jedem Satz, wo man sich selber nicht in den Spiegel schauen kann, ohne Bauchweh, sollte man anfangen nachzudenken, warum ist denn das so? Und ich glaube, du hast nach dem Wie gefragt.
Genau.
Wie können wir es neu denken? Das wäre ein guter Anfang. Ich glaube, wir müssen da einfach, das ist keine Hexerei. Wir alle wissen, dass Europa falsch läuft. Von
Absolut, ja.
ganz links bis ganz rechts, von ganz unten bis ganz oben. Alle Menschen in Europa sagen, es läuft schief und wir sind kurz davor, dass diese Europäische Union zerfällt. Um eine Diskussion darüber zu führen, die nicht sofort eskaliert, die populistisch wird, wo es einfach sehr hart wird,
ja.
müssen wir uns einfach überlegen, okay, wo habe ich am meisten Bauchweh und dem nachgehen. Und ich glaube, dann kommen wir alle zu einem ähnlichen Schluss. Wir müssen anfangen, Europa zu demokratisieren, wenn wir nicht wollen, dass es zerfällt.
Und was ist eine Lösung dafür?
Das Grundsätzlichste, was ich an Europa ändern würde, ist, da herrscht sehr ein großes Missverständnis. Wir glauben immer so, wegen wir haben eine Marktwirtschaft oder Kapitalismus und das ist eine Gesellschaftsform. Nein, die Gesellschaftsform, die wir brauchen, ist Demokratie. Und darin können wir uns überlegen, wie wir unsere Wirtschaft organisieren. Aber die Regeln müssen demokratisch sein. Haben wir das nicht, so wie heute, können wir Profit über Menschen stellen, auch über Menschenleben, und Profit über den Planeten stellen. Und genau das ist ja das Problem an der Europäischen Union. Was wir wirklich neu denken müssen, ist, wie wir auf diese Fragen reagieren. Nehmen wir den Klimawandel als Beispiel. Heute ist das Thema Klimawandel eine zutiefst individuelle Frage.
Wo reise ich hin? Welche Seife kaufe ich?
Genau. Was muss ich in meinem Leben ändern? Und egal, was ich mache, ich kann meinen Konsum ändern, ich kann aufhören zu fliegen, ich kann aufhören, Rindfleisch zu essen. Ich werde mich weiterhin schlecht fühlen, weil ich nie genug tun kann. Und die Frage des Klimawandels, eine kollektive Frage an uns alle, führt in die Isolation. 90% aller Europäer wissen, dass wir in einer Klimakrise stecken. Und trotzdem sind wir nicht handlungsfähig, weil wir alle mit diesem Problem alleine dastehen. Und genauso ist es bei allen anderen großen Themen. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, um überhaupt über Europa nachdenken zu können, ist, wie kommen wir weg von dieser individuellen Isoliertheit, die auch Ohnmacht verbreitet, hin zu kollektiver Aktion und einem kollektiven Bewusstsein. Beim Klimawandel können wir, oder auch bei der ökologischen Krise, wir können 70% aller globalen Emissionen der letzten 30 Jahre auf 100 große Öl- und Gaskonzerne zurückführen. Wenn wir irgendwas ändern wollen, müssen wir die überflüssig machen. Und das mache ich nicht, indem ich Rad fahre, sondern indem ich mich mit anderen Menschen organisiere und neue Formen finde, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir miteinander leben. Und das gemeinsam. Und das geht nur demokratisch. Also das ist mir sehr wichtig, dass wir aufhören, über Individuen zu reden. Und auch bei dir im 25, es geht ja nicht darum, wer ist diese eine Person im Parlament, sondern es geht darum, wie schaffen wir einen Mechanismus, dass die eine Person, die wir wohin bekommen, uns noch alle vertritt. Das wäre für mich eine Frage.
Daniela, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Wer jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21, produziert und moderiert von Philipp Weretz. Redaktion Milo Tesseler und Nina Schnieder. Danke fürs Zuhören. Neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast@demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.